kommt Heinrich Himmler zu einem Inspektionsbesuch nach Auschwitz. Nachdem er kurz bei der Vernichtung jüdischer Häftlinge in Birkenau zugesehen hat, lässt er sich auf der Baustelle des Buna-Werkes der IG Farben von dem dortigen Bauleiter Dr. Faust informieren. Himmler wittert Profite für die SS. Der Chemiekonzern braucht Arbeitskräfte und bietet der SS pro Häftling zwischen 3 und 4 Mark am Tag. Auschwitz war ein unerschöpfliches Reservoir an Arbeitskräften. Zehntausende kamen beim Bau zu Tode. Kranke und Verletzte starben in der Gaskammer. Geringste Verstöße wurden mit Stehzelle im Block 11 bestraft. Im Februar 1965 kommt der Mann ins Haus Gallus, der den Bau des Werkes in Auschwitz durchgesetzt hat. Karl Krauch, der ehemalige Vorsitzende des Aufsichtsrates der IG Farben und Vertraute Hermann Görings, gibt als Wohnsitz Falkengesäß im Odenwald an.
Ich war einmal selbst in Auschwitz, also in dem Buna-Werk Auschwitz, ja. Und hatte Gelegenheit, durch das Werk zu gehen. Ich bin auch allein durchgegangen, um ein unbefangenes Bild zu bekommen.
Ja.
Und habe den Eindruck gehabt, dass die Leute ordentlich ernährt waren. Es war nicht viel Unterschied zwischen Fremdarbeitern, also zwischen deutschen Arbeitern und denen. Der allgemeine Ernährungszustand war ja damals etwas reduziert, auch ja. Für uns. Da habe ich keinen Unterschied gemerkt.
Ja.
Mehr wusste der IG Farben-Aufsichtsratsvorsitzende vor Gericht nicht zu sagen. Er konnte sich nicht mehr an Einzelheiten erinnern, wie auch fast alle ehemaligen SS-Leute, die als Zeugen nach Frankfurt geladen waren. Selbst der Angeklagte Mulka, der sein Büro nicht weit vom alten Krematorium hatte und, wenn er aus dem Fenster blickte, den Rauch aus dem Kamin aufsteigen sah, konnte sich nicht mehr erinnern. Die IG Farben waren auch in die Vernichtungsaktionen verstrickt. Das Blausäuregas Zyklon B, mit dem in Auschwitz gemordet wurde, wurde von einer Tochtergesellschaft der IG, der Deutschen Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung, kurz DEGESCH, mit Sitz in Frankfurt, produziert. Der Zeuge Karl Lill wurde 1938 wegen politischer Tätigkeit verhaftet. Im August 1942 kommt er nach Auschwitz. Dort wird er bald Schreiber beim SS-Truppenarzt. Er schildert den Vorgang der Vergasung mit Zyklon B im alten Krematorium.
Und Klier war der Mann, der vor unseren Augen ungezählte Male, sagen wir, ich habe das mit eigenen Augen 30 oder 40 Mal gesehen. Man hat nicht den Wunsch, das zu registrieren. Wie er mit seinen Gehilfen auf das flache Dach dieses Bunkers
Von welchem Bunker sprechen Sie?
Das kleine Krematorium, ein ehemaliger Bunker. Das kleine Krematorium gegenüber dem
SS-Revier.
Dem SS-Revier. Seine Gasmaske aufsetzte, seine Kollegen machten ebenso. Die Zyklon B-Büchse aufriss und den Inhalt in diese Stutzen hineinwarf. Und jedes Mal ein paar Sekunden später ein Schrei erstickt, gedämpft durch diese Betondecke. Manchmal ein hundertstimmiger oder mehr hundertstimmiger Schrei. Und jedes Mal, ein paar Minuten später, quoll der braun- oder braungelbe Qualm aus dem Hörnstein.
Neben den vielen Zeugen, die vor dem Schwurgericht unter Eid aussagten, stützte sich das Gericht auch auf die Dokumente, die die Staatsanwälte vorlegten. Zum Beispiel die 1945 gefundenen Fahrbefehle. Hunderte von Lastwagen verkehrten zwischen Dessau und Auschwitz mit Zyklon B-Ladungen. Auch Funksprüche ans Reichssicherheitshauptamt, in denen die Transportgenehmigung beantragt wurde, lagen vor. Für die Staatsanwaltschaft war die Aufdeckung des Vorgangs der Vernichtung eins ihrer zentralen Anliegen.
Aber der Sinn des Prozesses, wie ich schon sagte, war für mich feststellen zu lassen durch ein deutsches Gericht, wie die Vernichtungsmaschinerie in Auschwitz gelaufen ist. Und das hätte ich, das ist jedenfalls meine Meinung, wenn es hart auf hart gekommen wäre, auch ohne einen jeden Zeugen mit Hilfe der Dokumente darstellen können. Das fängt ja damit an, dass die bürokratische Einstellung der beteiligten Behörden dazu geführt hat, dass jeder Güterzug mit Juden oder auch mit jüdischen Kindern angekündigt wurde. Die Zahl der Personen wurde genannt und dann erfolgte eine Rückmeldung, die so aussah: Von diesem Transport sind so und so viele Personen sonderbehandelt worden. Da hätte ich im Grunde genommen allenfalls noch einen Mitarbeiter eines historischen Instituts benötigt, der erklärt hätte, was Sonderbehandlung bedeutet, nämlich Tötung in der Gaskammer.
Penibel wurde Buch geführt. Gestorben natürlichen Todes, das heißt verhungert oder erschlagen, 7. SB, also sonderbehandelt, das heißt in der Gaskammer ermordet, 1229. Dank der deutschen Vorliebe für Bürokratie konnten die Staatsanwälte dem Gericht solche Dokumente vorlegen. Auch Funksprüche mit der Unterschrift von Mulka unter den Fahrgenehmigungen für die Zyklon-B-Transporte zwecks Judenumsiedlung. Und die Fahrer brauchten einen Sonderausweis für den Transport des Giftgases. Der musste beantragt werden. Weit über 100 Sitzungen hat das Gericht nun hinter sich. Dreimal in der Woche beginnt pünktlich um 8.30 Uhr die Verhandlung. Sie dauert bis 16.30 Uhr, unterbrochen nur durch die Mittagspause. Wie immer werden die Anwesenden von Richter Hofmeier namentlich aufgerufen. Häufig schon kam es in der Vergangenheit zu scharfen Wortwechseln zwischen dem Hauptangeklagten Mulka und Staatsanwalt Kügler. Mulka behauptet von Beginn an, von nichts gewusst zu haben. Die meisten Angeklagten verweigern fast immer die Aussage. Die Kameraderie unter den SS-Männern hält auch noch in der Hauptverhandlung. Keiner belastet den anderen. Und das sicherste Mittel dafür, Aussageverweigerung. Heute steht wieder eine Auseinandersetzung zwischen Mulka und Kügler bevor.
Falls keine weiteren Fragen sind, hätte ich noch eine Frage in Gegenwart des Zeugen an den Angeklagten Mulka.
Bitte schön.
Ich frage Sie nun, ob Sie davon gewusst haben, dass die Leute mit den Lastkraftwagen zu den Gaskammern
gefahren sind. Davon bekam ich keine Kenntnis.
Und wie können Sie erklären, dass Ihnen das verheimlicht worden ist? Nachdem Sie das heute alles erst erfahren?
Es lag keine Veranlassung vor, da ich mit Schutzhaftlager und Häftlingen nichts zu tun hatte.
Das ist ja eine Sache der Vergasung gewesen und die hat mit dem Schutzhaftlager doch wohl kaum etwas zu tun gehabt.
Hat auch mit Vergasung nichts zu tun, Herr Staatsanwalt.
Ich frage, ob Sie es gewusst haben. Ich
Nein.
frage nicht, ob Sie etwas damit zu tun hatten. Ich frage, ob Sie es gewusst
ich
haben.
Ich bekam keine Kenntnis davon. Insoweit habe ich es nicht gewusst.
Sie wollen also sagen, Sie haben damals, als Sie Adjutant waren, nicht gewusst, dass die Lastkraftwagen eingesetzt wurden, um die zur Vergasung bestimmten zu den Gaskammern zu
transportieren? Nein, man fragte mich nicht danach.
Sie haben es nicht gewusst, wollen Sie sagen?
Nein!
Manche im Saal glauben, sie hätten nicht richtig gehört. Der Adjutant von Auschwitz behauptet, nichts von den Vergasungen gewusst zu haben. Mulkas Arroganz macht Schlagzeilen. Die Journalisten sind fassungslos. So erging es auch dem Zeugen Josef Glück, der aus Israel kam.
Jetzt muss ich noch etwas sagen, bitte sehr. Ich habe gelesen hier in Zeitungen bei uns, dass die Herren hier sagen, dass sie haben nicht gewusst, was eigentlich in Auschwitz war. Ich muss Ihnen erklären, bitte schön, dass im zweiten Tag, wenn ich dort war, ich habe schon alles gewusst. Aber nicht nur ich. Dieser kleine Bursch, bitte, das ist 16 Jahre alt. Der heißt Andreas Rappaport. Er war in der ersten Barack. Er hat mit Blut geschrieben, Ungarisch. Rappaport, André, Ert, Tissenhotewe. Andreas Rappaport gelebt 16 Jahre. Nach zwei Tagen, das habe ich selbst gesehen, nach zwei Tagen, bitte, wenn die waren von dort weggeschleppt. Ich bin gestanden in Barack Nummer 14. Er hat mir geschreit: Onkel, ich weiß, dass ich muss sterben. Sag für meine Mutter, dass bis letzten Moment habe ich ich auf ihn gedacht. Aber ich könnte nicht sagen. Die Mutter ist auch gestorben. Bitte, dieser kleine Bub, das hat gewusst, was dort ist. Und die haben nicht.
Och härmed så var själva domstolsförhandlingarna över. Och nu går vi över till domen, das Urteil.
Liebe Zuschauer, in unserem Film Strafsache 4KS 263 über den Auschwitz-Prozess, der vor dem Frankfurter Schwurgericht stattgefunden hat, zeigen wir Ihnen jetzt den letzten Teil. Nach 20 Monaten der Verhandlungen steht das Ende des Prozesses bevor. Am 19. und 20. August 1965 verkündet der Vorsitzende Richter Hans Hofmeier das Urteil.
Woche für Woche das gleiche Ritual, 20 Monate lang. Morgens um 8 hält die Kolonne mit den Angeklagten vor dem Hintereingang des Bürgerhauses Gallus in Frankfurt. Immer montags, mittwochs und freitags. Die Verhandlung beginnt eine halbe Stunde später. An einem Tag wird im Gerichtssaal folgende Rede des obersten SS-Führers Heinrich Himmler verlesen.
Ein Grundsatz muss für den SS-Mann absolut da sein. Ehrlich, anständig, treu, kameradschaftlich haben wir zu unserem eigenen Blut zu sein. Zu sonst niemand anderen. Wie es dem Russen geht, wie es dem Tschechen geht, ist mir total gleichgültig. Das, was in den Völkern an gutem Blut unserer Art da ist, das werden wir uns holen, indem wir denen, wenn notwendig, die Kinder rauben und bei uns großziehen. Ob die anderen Völker in Wohlfahrt leben, ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur so weit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Wir Deutschen, die wir als einzige auf der Welt zum Tier eine anständige Einstellung haben, werden zu diesen Menschentieren ja auch eine anständige Einstellung haben. Ich will auch ein ganz schweres Kapitel will ich hier vor Ihnen aller Offenheit nennen. Ich meine die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet. Das sagt Ihnen jede Parteigenosse. Ganz klar steht in unserem Programm drin, Ausschaltung der Juden, Ausrottung machen wir, Kleinigkeit. Und dann kommen Sie alle die braven 80 Millionen Deutschen, jeder hat seinen anständigen Juden, sagt, alle anderen sind Schweine, der ist ein prima Jude. Und so gesehen, es durchgestanden hat keiner. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und dies durchgehalten zu haben und dabei anständig geblieben zu sein, hat uns hart gemacht und ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt.
Sie sind nur noch 20 Angeklagte. Zwei sind während des Prozesses krank geworden, verhandlungsunfähig wegen Herzschwäche. Noch dabei Mulka, der Adjutant von Auschwitz. Capesius, der Apotheker und Verwalter des Zyklon B. Der gefürchtete Rapportführer und Totschläger Oswald Kaduk. Die Sanitäter Claire und Hantel. Und Wilhelm Boger, den die Häftlinge Teufel von Auschwitz genannt haben.
Die Verhandlungen von Landgericht und Schwurgericht am Landgericht in Frankfurt ist eröffnet.
Es beginnt die 118. Sitzung. Die Berichte der Überlebenden von Auschwitz sind keine Sensation mehr. Über 300 Zeugen hat das Gericht schon gehört. Das Entsetzliche ist beinahe Prozessroutine geworden. Doch unter den ständigen Beobachtern herrscht heute Hochspannung. Eine Zeugin ist angekündigt, die ein einzigartiges Dokument vorlegen wird. Ein Album mit Fotos des SS-Fotografen Bernhard Walter. Über die Echtheit besteht kein Zweifel. Das Gericht hatte ihm schon einige Reproduktionen dieser Fotos vorgelegt und Walter hatte zugegeben, dass er sie gemacht hat. Die Zeugin Lilly Jacobs-Selmanovic übergibt dem Gericht das Original des Albums zur Prüfung und zum Anfertigen einer Kopie. Die ukrainische Jüdin ist aus den USA angereist. Sie berichtet, wie sie das Album gefunden hat.
I was very weak and undernourished and I collapsed.
Ich war sehr schwach und unterernährt und brach zusammen.
My fellow prisoners took me into a barrack, which was formerly occupied by the Nazis.
Meine Mitgefangenen brachten mich in eine Kaserne, die vordem von den Nazis besetzt war.
And they laid me on a bed.
Und sie legten mich auf ein Bett.
After a while, I felt very chilly and cold.
Nach einer Weile fühlte ich mich sehr kalt.
And I tried to find something to cover myself.
Und ich versuchte, etwas zu finden, um mich zu bedecken.
I opened up a nightstand door.
Ich öffnete die Tür eines Nachtkästchens.
There I found a pyjama jacket.
Dort fand ich eine Pyjama-Jacke,
which I also still possess.
Welche ich auch noch besitze.
And underneath was this album.
Und darunter war dieses Album.
As I opened up this album,
als ich dieses Album öffnete,
I recognized the picture of the rabbi.
Erkannte ich das Bild des Rabbiners aus meiner Heimatstadt.
Who married my parents.
Der meine Eltern verehelichte.
Das Album wird heute im Museum Yad Vashem in Jerusalem aufbewahrt. 192 Fotos halten die Ereignisse auf der Rampe von Birkenau während der sogenannten Umsiedlung der Juden aus Ungarn fest. Umsiedlung, das ist der Deckname für Vernichtung. Vom 15. Mai bis zum 27. Juni 1944 werden 400.000 ungarische Juden deportiert, die meisten nach Auschwitz. Täglich 10.000. Fast alle, die hier ankommen, sterben in den Gaskammern von Birkenau. Kinder, Frauen und Männer. 300.000 in 6 Wochen. 300.000. Und unzählige wurden schon vor dem Transport ermordet, an vielen Plätzen im Osten, die von der Wehrmacht besetzt waren. Aus ganz Ungarn zogen endlose Reihen zum Sammelort Budapest, dem Ausgangspunkt der Deportationen. Auch Menschen aus Siebenbürgen, darunter viele aus der Stadt Klausenburg. Dort wohnte auch die Zeugin Sarah Nebel, die zu ihrem Erstaunen auf der Rampe den SS-Apotheker Dr. Capesius sah. Er war in Klausenburg ihr Nachbar.
Am 31. Mai wurden wir einwaggoniert in 4 Waggone und man führte uns 3 Tage sind wir gefahren bis Auschwitz. Am 3. Juni, Sonnabend in der Nacht, sind wir nach Auschwitz angelangt. Da wurden die Waggone geöffnet, wir wurden herausgeschleppt, die Frauen wurden auf einer Seite, die Männer auf der anderen Seite in 5 Reihen aufgestellt. Es war sehr hell.
Sehr kalt.
Es war sehr beleuchtet.
Sehr beleuchtet.
Ja.
War es mitten in der Nacht?
Mitten in der Nacht. Es war, ja.
Ja.
Samstag in der Nacht.
Ja.
Es waren dort sehr viele SS-Soldaten und es waren viele Häftlinge in gestreiften Anzügen. Und die Elternfrau mit Kindern wurden sofort auf der anderen Seite geschickt zur Gaskammer und die Jüngeren wurden zur Arbeit ausgewählt.
Und wer machte das?
Dort stand ein Offizier Ich erkannte ihn sofort, das war Dr. Capesius.
1943 wirbt die SS auch unter den Deutschstämmigen in Siebenbürgen. Dort ist Dr. Capesius ein bekannter IG Farben-Vertreter. Er meldet sich zu den SS-Totenkopfverbänden. Der jüdische Arzt Dr. Mauritius Berner betrieb bis zum Mai 1944 im siebenbürgischen Städtchen Klausenburg eine Praxis. Zusammen mit seiner Familie wurde auch er zuerst ins Budapester Sammellager geschafft und dann nach Auschwitz gebracht.
Man hatte die Riegel nicht wahr geöffnet. Wir haben rasch unseren Kindern, unseren Frauen die Mäntelchen noch angezogen und wir sind ausgestiegen. Sofort, wie wir ausgestiegen sind, ist vor unseren Augen ein fürchterliches Bild. An der Gleise vis-à-vis stand ein verlassener Zug und vor dem Zug, vor den Waggonen, Hunderte und Tausende von Reisegepäcken aufeinander gestapelt. Ich wusste nicht, wo wir sind. Ich dachte, es ist vielleicht ein ausbombardiertes Stationshaus oder so etwas. Aber wir hatten keine Zeit nachzudenken. Sofort sind an uns in gestreiften, zebraähnlichen Anzügen Leute herangetreten und haben uns aufgefordert, die Gepäcke neben den Waggonen abzulegen. Und der Strom der Menschen ging vorwärts. Und ich sagte meiner Frau, ich war mit Frau und drei Kinder, drei Töchterchen, tut nichts, Hauptsache, dass wir fünf zusammen sind und wir werden schon sehen, wie wir weiterkommen. Kaum sagte ich das, tritt schon ein anderer Soldat zwischen uns und sagte, Männer nach rechts, Frauen nach links und hat uns geteilt voneinander. Ich habe nicht einmal so viel Zeit gehabt, meine Frau umzuarmen. Sie hat mir nachgeschrien, komm, küsse uns. Ich bin durch den Kordon wieder zu ihnen gelaufen, habe meine Frau geküsst und meine drei Kinder. Und schon wieder hat man mich auf die andere Seite geschoben und wir sind weiter vorangegangen. Parallel zwar, aber getrennt, zwischen den zwei Gleisen, zwischen den zwei Zügen. Und dann, nicht wahr, die Menge hat mich auch weitergestoßen, ich habe sie vor Augen verloren, meine Familie. Auf einmal höre ich nur, Ärzte und Apotheker sammeln sich hier. Habe ich mich auch an dieser Gruppe angestellt. Wir standen dort. Auf einmal treten zu uns zwei deutsche Offiziere.
Diese Schilderung des Arztes Dr. Berner war für den Frankfurter Journalisten Emil G. Walter so bezeichnend für die Vorgänge in Auschwitz, dass er ihn bat, seine Zeugenaussage vor der Kamera zu wiederholen.
Auf einmal kamen zu uns zwei deutsche Offiziere. Der eine, ein schöner, hübscher, hoher Mann, wie ich später erfahren habe, das war der Dr. Mengele, und neben ihm, zu unserer größter Verwunderung, ein alter Bekannter, der Dr. Viktor Capesius, den wir noch von Siebenbürgen gekannt haben, wo er bei der IG Farbenindustrie als wissenschaftlicher Vertreter arbeitete und uns Ärzte jährlich zwei, dreimal besucht hat. Ein Gedanke ist mir in den Kopf geschossen und ich sprach an den Dr. Capesius und sagte ihm, ich habe zwei Zwillingskinder, die eine größere Schonung bedürfen. Ich arbeite Ihnen, was Sie wünschen. Nun lassen Sie mich mit meiner Familie zusammen. Er fragte, Zwillingskinder, wo sind Sie? Ich sage, dort gehen Sie. Rufen Sie sie zurück, sagte er. Ich rufe den Namen meiner Frau und meiner Kinder. Die drehten sich um und ich zeige Ihnen, Sie mögen zurückkommen. Dr. Capesius fasst meine zwei Zwillingskinder an die Hände und führt sie bis zum Dr. Mengele und sagt mir, nun sagen Sie ihm. Ich sage, Herr Hauptmann, ich wusste seine Distinktion nicht. Ich habe zwei Zwillingskinder. Er lasst mich aber nicht weiter sprechen. Mit einer abwehrenden Handbewegung sagte er mir, später, jetzt habe ich keine Zeit. Da hat sie Dr. Capesius wieder in der Reihe zurückgeschickt, von wo sie zurückgerufen waren. Ich begann zu schluchzen. worauf Dr. Capesius mit Ungarisch sagte: Weinen Sie nicht. Sie gehen nur baden. Sie werden Sie in einer Stunde wiedersehen. Ich rufe das noch mit lauter Stimme meiner Frau und meinen Kindern nach. Nie habe ich sie wiedersehen.
Zu denen, die ins Lager kamen, gehörten auch einige tausend jüdische Männer, deren Los das unglückseligste war, das wohl je Menschen auf dieser Welt widerfuhr. Es waren die Männer, die ins Sonderkommando gezwungen wurden. Sie mussten die Vernichtungsmaschinerie bedienen. Sie schleppten die Toten aus den Gaskammern und schafften sie ins Krematorium zu den Öfen. Manchmal waren Verwandte darunter oder die Mutter. Als wäre das nicht alles schon viel zu viel für ein Menschenleben, mussten sie anschließend noch die Gaskammern putzen, weil die nächsten Opfer bis zuletzt glauben sollten, sie seien in einem Duschraum.
Diese im Sonderkommando wussten, dass sie, wenn wieder einmal eine Periode der großen Vergasung beendet war, sie ebenfalls, wie die Nazis nannten, liquidiert wurden. Sie hatten während der Zeit dieser Arbeit genug zu essen. Sie bekamen auch Alkohol. Das heißt, besser gesagt, sie konnten sich Alkohol organisieren, wie man das nennt, ohne dass sie dafür bestraft oder ihnen das irgendwie genau kontrolliert wurde. Ohne das wäre es schwer möglich gewesen, diese Tätigkeit lange durchzuführen. In dem Sonderkommando gab es alles. Leute, die völlig kaputt waren. In einem Ausmaß, das man sich nicht vorstellen kann, auch wenn man als Häftling in Auschwitz war. Weil das extrem war. Und es gab Leute, die im Sonderkommando sich von dem einen Gedanken noch haben tragen lassen, das muss einmal rauskommen, das muss einmal bekannt werden. Das darf nicht von den Nazis zugedeckt werden.
Es kommt heraus. Im Oktober 1962 wird dieser Bericht des Häftlings Salmen Leventhal aus dem Jahre 1944 in einem vergrabenen Einmachglas beim Krematorium 3 gefunden. Im gleichen Jahr gelingt es einem Mitglied des Sonderkommandos, die Leichenverbrennungen in den besonders dafür ausgehobenen Gruben zu fotografieren. Die Kamera stammt aus dem Gepäck eines ungarischen Transportes. Häftlinge schmuggeln die Negative aus dem Lager. Sie liegen dem Gericht als Beweismittel vor. Höss lässt Anfang Mai 1944 fünf Gruben zur Leichenverbrennung ausheben. 40 Meter lang, 2,5 Meter tief, 8 Meter breit. Für die Transporte aus Ungarn reichen die Öfen der Krematorien nicht aus. In den Gruben werden Scheiterhaufen aufgeschichtet und mit Öl und Methanol entzündet. Das Brennmaterial kommt mit den Deportierten. Am Zugende eines jeden Transports hängen zwei Waggons mit Holz. Die Asche wird zur Weichsel gefahren oder in Teiche auf dem Lagergelände geschüttet. Nur wenige aus den Sonderkommandos überleben. Einer von ihnen ist Dov Pajsikovic. Er sucht im Sommer 1964 in Birkenau nach seinem Bericht, den er beim Krematorium 3 vergraben hatte. Pajsikovic will ihn zum Prozess nach Frankfurt mitbringen. Doch er sucht vergeblich. Überlebende der Sonderkommandos sagen vor dem Frankfurter Schwurgericht aus. Hermann Langbein hilft ihnen, sich hier zurechtzufinden. Er kümmert sich auch um Dov Pajsikovic. Im Gerichtssaal befragt dann der Vorsitzende Hofmeier den Zeugen Pajsikovic einfühlsam über seine Zeit im Sonderkommando von Birkenau.
Sagen Sie mal, Herr Zeuge, Sie sind also dort zunächst zum Bunker 5 gekommen und hatten dort welche Aufgabe?
Die Leichen zu den Gräben schleppen.
Zu den Gräben schleppen und dann?
Und dann waren andere, was haben geworfen, rein in die Gräben.
Andere haben das gemacht?
Ja.
Und in den Gräben wurden die Leichen verbrannt?
Verbrannt.
Nun, sagen Sie, von den Menschen, die mit Ihnen zusammen da gekommen sind, haben die das alle mitmachen können oder?
Es waren von uns viele, was selbst in das Grub in dem Feuer gesprungen sind.
In das Feuer gesprungen sind?
Ja.
Von sich aus?
Von sich aus.
Aus lauter Verzweiflung über das, was Sie gesehen haben?
Ja.
Die Stadt Auschwitz heute, eine polnische Provinzstadt mit knapp 30.000 Einwohnern und einer wichtigen Bahnlinie. Vom Zentrum sind es 5 Kilometer bis zum ehemaligen Lagergelände. In den 40er Jahren wohnten hier auch deutsche Zivilisten. Denn Auschwitz war damals dem Deutschen Reich angeschlossen. Hier lebten Rechtsanwälte, Verwaltungsangestellte und Polizisten. Auch eine Zahnärztin, Elise Heinisch-Utner. Sie berichtet als Zeugin, was sie damals gesehen hat.
In Auschwitz noch kam eine polnische Hausangestellte zu mir, sehr aufgeregt, und sagte, bitte Frau, kommen in Lager, große Feuer. Ich bin ins Schlafzimmer gegangen, das Fenster ging auf das Lagergelände hinaus, da sah ich ein Fanal gen Himmel leuchten. Das war kein normales Brand, das war kein Barackenbrand. Im gleichen Haus unten wohnte ein Polizeioffizier Bolt, ich ging hinunter. Der rief seinerseits an, denn wir waren wirklich etwas besorgt, wenn unten im Lager etwas eine Revolte ausbrechen würde. Wir waren verhältnismäßig wenig in Deutsche in Auschwitz, also man hätte uns nicht verschont. Er rief an und man sagte, die Sache hätte seine Richtigkeit, hätte seine Ordnung, wir sollen uns darüber keine Gedanken machen. Am nächsten Tag kam ein SS-Mann aus dem Lager, der Name ist mir entfallen, ich weiß nur, er war aus Gablonz, er war Sudetendeutscher, zu mir in Behandlung. Ich kannte den Mann und fragte ihn in Gegenwart meines polnischen Personals, was das gestern für ein Brand im Lager war. Er sagte, das war ein Kartoffelfeuer. Ich habe ihm gesagt, das ist unmöglich, wenn er das ganze Kartoffelkraut, das Oberschlesien auf einen Haufen wirft, ist das nie ein solches Feuer. Er gab mir dann nur ein Zeichen, ich sollte von dem Polen nicht weiterfragen, habe ihn dann nachher zu einem Likör in mein Herrenzimmer geladen und gefragt. Und der Vier-Augen, der sagte, wir haben Juden verbrannt. Ich sage, das ist doch nicht möglich, doch nicht im Freien. Doch, er sagte, gestern haben Sie ein Feuer gesehen, heute wahrscheinlich 2, morgen vielleicht 3. Es sind die ganzen Juden aus Ungarn, aus Rumänien, die wohl vergast werden. Er sagte mir, Kinder hätte man lebend hineingeworfen in das Feuer. Man hätte riesige Scheiterhaufen errichtet mit Teer und brennbarem Material versehen und Fettabzugsrinnen darum gegraben. Und am Abend waren tatsächlich 2 Feuer. Ich glaube, das war dann der grüne Donnerstag.
4. Dezember 1964, 119. Verhandlungstag. Der Prozess dauert schon fast ein Jahr. Heute trifft das Gericht eine wichtige Entscheidung. Kurz nach Sitzungsbeginn verkündet der Vorsitzende Hans Hofmeier, ein Richter und zahlreiche Prozessbeteiligte werden noch im Dezember zu einer Besichtigung des Tatortes nach Auschwitz reisen. Rechtsanwalt Henry Ormond, der als Nebenkläger die Interessen ehemaliger Häftlinge vertritt, hatte bereits im Juni eine Besichtigung des Tatortes Auschwitz beantragt. Er überraschte Gericht und Öffentlichkeit mit der Information, dass die polnische Regierung ihre Zustimmung signalisiert habe. Am 13. Dezember 1964 tagt nun ein deutsches Gericht im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz. Zu der Delegation gehören die 4 Staatsanwälte, 13 Verteidiger, 2 Justizwachtmeister und ein Fotograf des Landeskriminalamtes Wiesbaden. Beauftragter des Gerichts und damit Leiter dieses Ortstermins ist der Beisitzer im Prozess, Amtsgerichtsrat Walter Hotz. Genau überprüft werden vor allem die Sichtverhältnisse im Strafblock 11. Im Hof dieses Blocks fanden an der schwarzen Wand die Exekutionen statt. Das Gericht stellt fest, selbst im ungünstigsten Fall konnte man die Erschießungen aus den Räumen im Erdgeschoss beobachten, trotz der Fensterblenden. Damit werden Zeugenaussagen bestätigt, die zuvor einige Verteidiger angezweifelt hatten. Die polnischen Behörden unterstützen die Abordnung aus Frankfurt nach besten Kräften, obwohl zu diesem Zeitpunkt zwischen Bonn und Warschau noch keine diplomatischen Beziehungen bestehen. Das ist ohne Beispiel. Während des Kalten Krieges übt ein deutscher Richter in einem Staat des Warschauer Pakts die volle Gerichtsbarkeit aus. So wird dieser Ortstermin auch ein wichtiger Schritt zur Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden Ländern. Nur ein Angeklagter kann mitfahren, der Arzt Dr. Franz Lukas. Er ist nicht in Haft, obwohl er zugegeben hat, auf der Rampe selektiert zu haben. Mehr als 200 Journalisten aus aller Welt sind zu diesem Ortstermin gekommen. Kazimierz Smolin, rechts, der Direktor des Staatlichen Museums Auschwitz und selbst ehemaliger Häftling, führt die deutsche Delegation durchs Lager.
Es war das sehr gut für Bevölkerung, also für Bürger von Polen, auch von Regierung, wurde das als gut aufgenommen, also mit so großer Hoffnung. Dass, also hier muss ich gleich sagen, dass die Deutschen Interesse haben, die Genauigkeit der Tatsachen von Verbrechen feststellen. Zweitens, dass sie diese Geschichte auch verfolgen wollen und dass sie verstehen, dass es tatsächlich zu diesem Völkermord gekommen ist, dass es keine Propaganda ist, dass es nicht aufgebaut, sondern früher war das und waren das die Nazi.
Der Lokalaugenschein in Auschwitz war ein wichtiges Datum, eine wichtige Zäsur im Prozess. Nicht nur, weil sich das Gericht klar machen konnte, was konnte man von da dort sehen und so weiter, was kann der Zeuge das von dort beobachtet haben oder nicht, das war wichtig. Viel wichtiger war, man kann über Auschwitz lesen, 20 Bücher, wenn man in Auschwitz ist. Ich habe das x-mal beobachtet. Das ist ein anderer Eindruck.
Also es war natürlich wichtig, dass wenigstens ein Richter, und nur ein Richter ist mitgegangen, Auschwitz sah. Man kann das ja heute noch sehen. Und Auschwitz sehen, das hinterlässt schon einen Eindruck. Das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich damals noch keine Beziehungen zwischen Polen und Deutschland und der Bundesrepublik bestand und dass es schon ein Ereignis war, dass ein deutscher Richter nach Polen ging.
April 1965. Die Beweiserhebung tritt in die letzte Phase. Nahezu 350 Zeugen sind bis jetzt gehört worden. Darunter auch 85 ehemalige SS-Männer. Ihre Auftritte im Zeugenstand boten ein beschämendes Schauspiel. Sie hatten nichts gesehen, sie hatten nichts gewusst oder sie hatten alles vergessen. Die Kameraderie der SS funktionierte noch immer, aus Selbstschutz. Denn hätte einer die Wahrheit gesagt, so hätte auch er damit rechnen müssen, belastet zu werden. Manchen der Angeklagten ging die Parade hoher SS-Offiziere als Zeugen im Gerichtssaal sichtlich auf die Nerven. Sie sahen ihre ehemaligen Vorgesetzten als freie Bürger in Maßanzügen auftreten und hörten, in welchen hohen Positionen sie sich mittlerweile wieder befanden. Und sie saßen auf der Anklagebank. Im Mai beginnen die Plädoyers. Nach den Ausführungen von Oberstaatsanwalt Dr. Grossmann, der Staatsanwälte Vogel und Wiese, trägt Staatsanwalt Joachim Kügler am 17. Mai 1965 sein Plädoyer gegen den Hauptangeklagten Mulka vor.
Herr Staatsanwalt Kügler, ich bitte um Ihre Ausführung.
Herr Präsident, meine Damen und Herren Richter und Geschworene. Ehe ich mich den Angeklagten Doktores Schatz, Frank, Lukas und Capesius zuwende, gestatten Sie mir einleitend und im Zusammenhang und im Hinblick auf das, was Ihnen vorgeworfen wird, folgende Ausführungen. Die Beweisaufnahme hat mit glasklarer Härte ergeben, dass wir es hier mit Auschwitz, mit einem Mordzentrum von unvorstellbarer Entsetzlichkeit zu tun haben, und dass dessen Funktionieren von dem bewussten und gewollten Zusammenwirken der Angeklagten und tausender anderer abhing. Ihre Untaten waren von so ungezügelter und zugleich sachlich-bürokratisch organisierter Lieblosigkeit, Bosheit und Mordgier, dass niemand sie ohne tiefe Scham darüber, dass Menschen zu dergleichen fähig sind, überdenken kann. Auschwitz war ein Hohlraum völliger Kulturentledigung. Der Erfolg ihres mörderischen Zusammenwirkens hat bis heute, mehr als 20 Jahre nach dem letzten Atemzug der Opfer, Spuren von einmaliger Intensität hinterlassen. Meine Damen und Herren, so wie diese Angeklagten in Auschwitz tätig geworden sind, haben sie nicht nur ein mörderisches Ende und ein in Worten nicht mehr fassbares Elend über zehntausende Männer und Frauen und ungezählte Kinder gebracht. Sie gehören auch zur untersten Garnitur jener, welche der Jugend unseres Volkes, des ganzen Deutschlands, den Weg in eine freie und glückliche Zukunft bis zur Unmöglichkeit erschwert haben. Es fehlte diesen Angeklagten die Fähigkeit, auch nur zu erschrecken und alle Fantasie, um zu fürchten, was sie taten. Ich beantrage den Angeklagten Mulka wegen Mordes zu lebenslangem Zuchthaus zu verurteilen, ihm die bürgerlichen Ehrenrechte für dauernd abzuerkennen und den Haftbefehl aufrechtzuerhalten.
Nach den Staatsanwälten plädieren die Nebenkläger. Der Frankfurter Rechtsanwalt Henry Ormond sagt in seinem Plädoyer als Nebenkläger:
Es schaudert einem bei dem Gedanken, dass das, was auf der Anklagebank sitzt, 12 Jahre lang als die Elite des deutschen Volkes angesehen wurde und sich als solche betrachtete. Man schämt sich für die deutsche Nation, dass sie so etwas hinnahm.
Dann die Verteidigung. Rechtsanwalt Dr. Hans Laternsa, von der internationalen Presse als Primadonna vor Gericht bezeichnet. Sein Plädoyer wird mit Spannung erwartet. Ihm gilt jetzt die Aufmerksamkeit der Fotografen. Seine Rolle während der 18 Monate dauernden Beweiserhebung kommentiert Hermann Langbein.
Es gab Verteidiger, einzelne, die gar nichts gemacht haben, nur das Geld abgesessen haben. Es gab andere Verteidiger, die sehr anständig waren, verteidigt haben, das ist ihre Aufgabe, das müssen sie, aber verteidigt haben, wie man verteidigt, auch jeden Verbrecher verteidigt. Man verteidigt ihn, aber man sagt nicht, was er getan hat, war 1A. Und wer ihn belastet, ist ein unangenehmer Typ. Es gab aber einzelne Verteidiger und Laternsa war der typische, weil er das ausgeprägteste Selbstbewusstsein hatte, der übel die Zeugen in Misskredit bringen wollte. Dass man Entlastungsmomente sucht, ist die legitime Aufgabe des Verteidigers. Nicht legitim ist, einen Zeugen, der belastet, irgendwie also in eine Situation zu bringen, wo man ihn menschlich wehtut. Er hat eines nicht verstanden, dass ein Überlebender von Auschwitz respektiert werden muss, auch wenn er falsch aussagt, auch wenn er sich irrt in seiner Aussage. Und es gab natürlich Irrtümer. Die berühmte Frage immer, wann war das Ereignis? Es wurde ein Ereignis geschildert von einem Angeklagten und dann von einem Zeugen und dann hat der Verteidiger versucht zu fragen, wann war das? Naja, man hat ja keinen Kalender gehabt, man hat ja nichts notiert. Im Datum konnte man sich nur zufällig erinnern, wenn zum Beispiel an meinem Geburtstag habe ich das erlebt, solche Sachen gab es. Und dann konnte man sagen, mein Geburtstag, das war der und das habe ich mir gemerkt, und das war, aber das sind Ausnahmen. In der Regel diese berühmten Fragen, wann war es, um welche Zeit und ähnliches, diese Fragen wurden in einer solchen Form gestellt, dass man manchmal zumindest, dass man den Zeugen also als Lügner hinstempeln wollte, weil er die Zeit nicht gewusst hat.
Am 10. Juni, kurz vor 8:30, betritt Rechtsanwalt Dr. Hans Laternser den Gerichtssaal. Auf der Pressetribüne spekulieren Journalisten über seine Strategie. Denn seine Mandanten sind fast alle Akademiker und Offiziere. Sie gehörten zu den hohen SS-Chargen in Auschwitz. Herren, die damals zuweilen bei ihrer Arbeit weiße Handschuhe trugen. Er plädiert für die Ärzte Dr. Capesius, Dr. Frank und Dr. Schatz. Sein Auftritt und seine Argumentation werden Schlagzeilen machen.
Sicher kann nicht geleugnet werden, dass die für die Selektion eingeteilten Personen dem Massenmord gewissermaßen begegneten, seinen Ablauf in der Phase auf der Rampe mit ihren eigenen Augen sahen, also sich in größter Nähe eines Verbrechens befanden. Aber alle Angehörigen eines Transports waren doch deswegen so bedauernswert, weil sie ihrem sicheren Tod entgegenfuhren, ohne es selbst zu wissen. Die Selektion auf der Rampe in Birkenau